SpaceX hat eine Kapsel ins All geschossen, den Livestream gekappt und schweigt seitdem eisern. Was kam da zurück zur Erde und warum die Geheimhaltung wie bei Militärmissionen? Zwei deutsche Raketen warten auf den Startschuss. Wer hat die besseren Karten und warum wurde das Rennen gerade durch 500 Millionen Euro noch schärfer? Und Rocket Lab startet einen Militärsatelliten nur 16 Stunden nach dem Anruf des Militärs. Bereit zu staunen? Ich bin Mo, das ist Senkrechtstarter. Es passiert gerade etwas, auf das wir in Europa seit Jahren warten. Zwei deutsche Firmen, die stehen kurz davor, Raumfahrtgeschichte zu schreiben. Denn noch nie ist von westeuropäischem Boden aus eine Rakete erfolgreich in den Orbit gestartet. Noch nie. Und genau diesen Titel, den wollen sich gerade gleich zwei deutsche Teams holen. Auf der einen Seite steht Rocket Factory Augsburg, kurz RFA, und die Augsburger, die haben diese Woche die spannende Nachricht im Gepäck. Ihr Startfenster öffnet sich frühestens am 1. Juli. Gestartet wird vom Weltraumbahnhof in Saxeford, ganz oben auf den schottischen Shetlandinseln. Ein festes Datum gibt's noch nicht, aber das Fenster ist offen. Es kann in den nächsten Wochen also losgehen. Ihre Rakete, die heißt RFA-1. In der ersten Ausbaustufe ist sie rund 30 Meter hoch, also etwa so hoch wie ein 10-stöckiges Haus. Angetrieben wird sie von 9 Triebwerken mit dem Namen Helix. Beim ersten Flug soll die RFA-1 bis zu 500 Kilogramm in eine niedrigen Umlaufbahn bringen. Das ist erst der Anfang. Eine zweite Ausbaustufe, die soll später 1,5 Tonnen tragen und eine wiederverwendbare R-Stufe bekommen. Diese Version, die wird dann mit 45 Metern deutlich größer und soll ab 2028 fliegen. Die RFA, die weiß dabei genau, wie sich Rückschläge anfühlen. Bei einem Triebwerkstest im August 2024 ging die damalige R-Stufe in Flammen auf. Die Ursache sei laut Firma inzwischen vollständig verstanden und behoben. Auf der anderen Seite des Rennens, da steht ein alter Bekannter, ESA Aerospace mit der Rakete Spectrum. Über deren zweiten Startversuch, da haben wir ja die letzten Wochen ausführlich berichtet. Zur Erinnerung, der Versuch am 15. Juni wurde wegen Auffälligkeiten in den Treibstoffleitungen abgebrochen. Ein neues festes Startdatum gibt es bislang nicht. Mehrere Fachseiten rechnen aber ebenfalls mit einem Start im Juli. Und genau das macht es so spannend. Beide zielen auf denselben Monat. Beide wollen als Erste den Orbit erreichen. An Bord von Spectrum sind diesmal 5 europäische Kleinstsatelliten und ein Experiment der ESA. Beim Erstflug im März 2025, da kam die Rakete allerdings ja nur 30 Sekunden weit, bevor sie dann ins Meer stürzte. Beide Firmen haben also etwas zu beweisen und beide haben das Geld dafür im Rücken. ESA hat zuletzt 270 Millionen Euro eingesammelt und baut bei München eine Fabrik für bis zu 40 Raketen pro Jahr. Die Münchner, die denken also schon an die Serienproduktion, bevor überhaupt die erste Rakete oben ist. Und damit kommen wir zur RFA und einer ziemlich großen Geldnachricht der Woche, denn hinter den Augsburgern steht ein Schwergewicht, der Bremer Raumfahrtkonzern OHB. Die halten 65% an der RFA. OHB hat sich diese Woche an der Börse frisches Kapital besorgt, unterm Strich rund 480 Millionen Euro. Ein großer Batzen davon ist für Trägerraketen vorgesehen und damit vor allem für die RFA. OHB-Chef und Hauptanteilseigner Marco Fuchs spricht von einem Supercycle. Gemeint ist ein langer Aufschwung bei den Staatsausgaben für Raumfahrt, von dem dann jetzt die europäischen Firmen profitieren. Konkret fließen laut einer Schätzung von European Space Flight rund 70 Millionen Euro aus dieser Finanzierung an RFA. Das Geld, das stützt unter anderem die Teilnahme an einem ESA-Wettbewerb, bei dem dann die Europäische Raumfahrtagentur Startdienste einkauft. Dort kann RFA insgesamt bis zu 190 Millionen holen. Einen Haken hat die Sache aber. Um das volle Geld zu bekommen, muss die RFA bis Ende 2027 einen erfolgreichen Start in den Orbit schaffen. Der Druck ist also da. In Europa fließt gerade richtig viel Geld in eigene Raketen und das ist auch dringend nötig, wenn der Kontinent unabhängig ins All kommen will. Mein Eindruck, das ist gerade das schönste Duell der europäischen Raumfahrt. ESA hatte lange die Nase vorn, war als erstes am Startplatz und schon zweimal in dem Countdown gegangen. Aber jeder Abbruch, der kostet Vorsprung. RFA dagegen kommt mit frischem Schwung und einem Fenster, das jetzt offen ist. Und genau hier wird die 500 Millionen von OHB zum Faktor. Sie sichert RFA den finanziellen Rücken für lange Testkampagnen. Das Rennen ist damit offener als noch vor 2 Wochen. Egal wer zuerst zündet, der Juli, der könnte der Monat werden, in dem Westeuropa endlich seinen ersten eigenen Weg in den Orbit findet. Und wir sind natürlich dabei, wenn es soweit ist. Kleiner Seitenhieb an dieser Stelle sei erlaubt. Egal wer es als erstes schafft, die Krone für die bessere Öffentlichkeitsarbeit, die könnten sich beide ebenfalls noch erarbeiten. Call me. Hashtag Deep Space. Es gibt 2 Dinge, an die ich zuverlässig zu spät denke. Dass meine Socken durch sind und dass der Geburtstag meiner Partnerin näher ist, als mir das lieb ist. Das eine, das merke ich morgens am Loch überm Zeh, das andere meistens kurz vor knapp. Irgendwann, da habe ich beschlossen, beides in einem einzigen Warenkorb zu packen, bei unserem heutigen Werbepartner Snox. Wer kennt das Gefühl nicht vor der Sockenschublade? Die Hälfte ist ausgeleiert, die andere Hälfte mit Loch und im Hinterkopf das Mitbringsel, das ich seit Wochen vor mir herschiebe. Also habe ich es zusammengelegt, für mich reichen da die Basics. Ich nehme gern die weißen Tennissocken, cleaner Look, fester Sitz am Bein, ohne einzuschneiden. Ja, und für sie den Soft-BH ohne Bügel und die Hipster-Panties. weil hier Bio-Baumwolle nichts kratzt, nichts zwickt. Auf Socken wie Wäsche gibt's bis zu 12 Monate Anti-Loch-Garantie. 2 Dauerbaustellen, ein Checkout. Und kein einziges Mal aufstehen müssen. Wenn ihr euren eigenen Warenkorb auch lieber einmal füllt als dreimal, mit dem Code senkrecht YouTube20. Da gibt's 20% auf eure Bestellung auf snox.com. Code und Link findest du auch im gepinnten Kommentar unter dem Video. Ein Bestellvorgang, 2 Probleme weniger. So effizient bin ich sonst nur bei einem sauberen Startfenster. 2 Baustellen, 1 Bestellvorgang. Effizienter wird's nur mit einem sauberen Startfenster. Und genauso eins hat SpaceX am vergangenen Dienstag hingelegt. Die Starfall-Demo, die wir letzte Woche noch als Vorschau im Kalender hatten, ist geflogen. Und sie blieb dabei so geheim wie das ganze Programm. Am vergangenen Dienstag um 12.53 Uhr unserer Zeit, da hob eine Falcon 9 von Cape Canaveral ab, an Bord die erste Starfall-Kapsel. Und dann wurde es seltsam. SpaceX kappte den Livestream rund 10 Minuten nach dem Abheben. Es gab keine Videos von der Oberstufe, ein Vorgehen, das die Firma sonst nur bei Geheimmilitärmissionen zeigt. Die offizielle Zeitleiste endete mit der Landung der ersten Stufe. Der Booster ist zum 29. Mal im Einsatz, setzte dann auf dem Droneship A Shortfall of Gravitas im Atlantik auf. Immerhin, SpaceX bestätigte später, dass die Kapsel im Orbit ausgesetzt wurde. Und damit die Antwort auf die Frage von vorhin, was kam zurück? Und die ehrliche Antwort darauf lautet: wir wissen es nicht. SpaceX hat bislang mit keinem Wort bestätigt, ob die Kapsel den Wiedereintritt überlebt hat oder geborgen wurde. Also schauen wir uns an, was dieses Fahrzeug überhaupt ist. Stell dir eine fliegende Untertasse vor, die im All gefertigte Güter autonom zurück zur Erde bringt. Genau das ist Starfall. Die Kapsel, die ist scheibenförmig, 3,1 Meter im Durchmesser, nur 0,75 Meter hoch und sie wiegt leer rund 2,1 Tonnen. Davon entfallen einer 1,4 Tonnen auf eine Aluminiumdeckplatte und 700 Kilogramm auf ein Hitzeschild aus Kohlefaser. Bis zu 1000 Kilogramm Nutzlast kann sie tragen. Starten kann sie auf einer Falcon 9, einer Falcon Heavy oder später auf Starship. Ja, und wozu das Ganze? Kurzfristig für Fertigung im Orbit, etwa Medikamente, die in Schwerelosigkeit besser wachsen. Langfristig hat SpaceX ein größeres Ziel angekündigt. Fracht, die in Minuten quer um den Globus durchs All geschossen wird, von Kontinent zu Kontinent. Und jetzt zum spannenden Teil der Geheimniskrämerei. Laut spacenews.com und dem Portal Futurism spekulieren Beobachter über eine zweite geheime Nutzlast an Bord. Der Hinweis, der steckt nämlich in der Landung des Boosters. Statt direkt zum Startplatz zurückzufliegen, auf Englisch heißt das Return to Launch Site, landete der Booster nämlich weit draußen auf dem Atlantik. Das macht man nur, wenn man Treibstoff sparen möchte. Und das deutet auf eine schwerere Gesamtlast hin, als eine einzelne leichte Kapsel erklären würde. Bestätigt ist davon aber nichts. Belege für eine zweite Nutzlast nennt keiner der Berichte. Was bedeutet Starfall für den Markt? Ja, SpaceX drängt in ein Feld, das andere längst backern. Das US-Startup Vada Space, das hat bereits 5 Rückkehrkapseln gelandet, eine davon mit einer Nutzlast der US-Luftwaffe nach über 8 Wochen im Orbit. Starfall ist allerdings rund 3-mal so groß. Die Konkurrenz, die sieht den Neuling erstaunlich gelassen. Der Chef des Wettbewerbers Inversion Space sagt im Portal Payload, SpaceX gehe nun mal nicht in Schwachsinnsmärkte. Der Einstieg sei eher eine steigende Flut, die alle Boote hebe, also sprichwörtlich. Und der Markt, der ist heiß. Erst am 19. Juni sammelte das japanische Startup Elevation Space rund 40 Millionen Euro für die eigene Rückkehrtechnik ein. Mein Eindruck? Ja, dass SpaceX einsteigt, das ist der beste Beweis, dass dieser Markt real ist. Aber die eigentliche Geschichte, die ist diesmal die Heimlichkeit. Ein abgeschalteter Stream und eine Landung weit draußen auf See, ja, das riecht mehr nach einer Militärmission als nach einem reinen Wissenschaftsdemo. Was wirklich zurückkam, das bleibt vorerst SpaceX Geheimnis. Bleiben wir bei SpaceX, wechseln aber vom Kleinen zum ganz Großen. Am vergangenen Freitag, 26. Juni, da hat Ship 40 seinen ersten Standschubtest absolviert. Dabei wird die Rakete fest verankert und die Triebwerke feuern kurz. Es ist der Nachweis, dass alles für den echten Flug bereit ist. Ship 40 ist die Oberstufe für den nächsten Testflug, intern Flug 13. Zusammen mit Booster 20 bilden sie das zweite Gespann der neuen V3-Generation. Flug 13 soll im Juli abheben und wird eine Wiederholung von Flug 12. Der flog ja am 22. Mai und erreichte trotz des Ausfalls seines Vakuumtriebwerks beinahe seinen Zielorbit. Die spannende Frage ist, ob diesmal zum ersten Mal ein V3-Triebwerk im Orbit erneut zündet. Auch in Florida geht's voran. Am Kennedy Space Center stehen die ersten beiden Segmente des neuen Startums und die Fangarme bereit. Der größte Bremsklotz bleibt aber im Starship-Programm, die US-Flugaufsichtsbehörde FAA. Sie hatte den Orbitalflug und den Start aus Florida bisher nicht freigegeben. Wenn SpaceX bei Starship noch auf grünes Licht wartet, zeigt ein anderer Anbieter, wie schnell Raumfahrt gehen kann. Rocket Lab hat einen Satelliten für die US Space Force gestartet und das nur 16 Stunden und 42 Minuten nach dem Startbefehl durch den Kunden. Damit pulverisiert die Firma den eigenen Altrekord um über 10 Stunden. Stell dir vor, das Militär ruft an, sagen hier, den Satellit, der soll in den Orbit und einen knappen Tag später ist er im Orbit. Genau darum geht's bei Responsive Space. also schnell abrufbare Militärstaats. Wen genau das Thema mehr interessiert und warum wir das in Europa brauchen und warum Kuruda keine Lösung ist, dem sei mein ILA-Interview mit dem Chef des Weltraumkommandos der Bundeswehr, Generaloberst Traut, ans Herz gelegt. Verlinke ich euch hier. Aber zurück zu Rocket Lab. Der Start erfolgte am 19. Juni mit einer Elektrorakete aus Neuseeland. Allein das Brechen der Flugbahn dauerte nur rund 4 Stunden. Das eigentlich Neue, zum ersten Mal lieferte ein einziger Anbieter das Komplettpaket. Rocklab hat den Satelliten selbst gebaut, selbst gestartet und steuert ihn jetzt im Orbit. Firmenchef Peter Beck nennt das Modell wegweisend. Der Satellit, gebaut in nur 18 Monaten, soll nun ein anderes Objekt im Orbit aufspüren und inspizieren. Genau solche Inspektionsmanöver im Orbit, die beherrscht auch China, nur deutlich verschwiegener. Die kommerzielle Weltraumüberwachungsfirma Leo Labs, die hat am 22. Juni ein unbekanntes Objekt nahe Chinas Raumgleiter Xinglong aufgespürt. Erfasst wurde es über ein Radar in Neuseeland. Inzwischen ist das Objekt katalogisiert. Die US Space Force führt es unter der Nummer 69673. Der bekannte Bahnverfolger Jonathan McDowell, manche sagen auch die Orbit Police, vermutet einen kleinen Subsatelliten. Shenlong, übersetzt göttlicher Drache, ist Chinas wiederverwendbarer Raumgleiter. Er startete Anfang Februar auf einer Langmarsch 2F und kreist nun in rund 593 Kilometern Höhe. Ja, es ist die 4. Mission des Raumgleiters und das Muster wiederholt sich. Schon bei früheren Flügen setzte der Gleiter solche Objekte aus und näherte sich ihnen wieder an. China selbst schweigt zum Zweck wie immer. Das erinnert stark an das geheime US-Weltraumflugzeug X-37B, das ein ganz ähnliches Versteckspiel betreibt. Beim Versteckspiel mag China führen, beim Wiederverwenden lief SpaceX bisher weit voraus. Doch genau hier zieht Peking jetzt mit aller Macht nach. Schon am 10. Juli soll Chinas neue Rakete Langer Marsch 10B zum ersten Mal abheben vom Weltraumbahnhof Wincheng auf der Insel Hainan. Und gleich beim Debüt wagt China etwas Verwegenes. Die R-Stufe soll auf See geborgen werden. Stell dir vor, du fängst eine zurückfallende Raketenstufe mit einem Schiff, das ein riesiges Netz aufgespannt hat. Genau so ein Bergungsschiff ist bereits auf dem Weg in die Position. Das grundsätzliche Konzept dahinter ist das gleiche wie bei SpaceX Mechazilla. Alles, was ich nicht für die Landung mitnehmen muss, wie dann zum Beispiel Beine, kannibalisiert auch nicht meine Nutzlast, was dann die Leistung der Rakete erhöht bei den Kostenvorteilen der Wiederverwendung. Das Bemerkenswerte daran: eine Bergung beim allerersten Flug einer Rakete, das versucht normalerweise niemand. Selbst SpaceX hat sich das nie getraut. Die 10B ist dabei die Frachtvariante jener Rakete, die später Chinas Astronauten zum Mond bringen soll. Ja, und es bleibt nicht bei dieser einen Rakete. Aus chinesischen Ausschreibungen lässt sich herauslesen, dass parallel eine völlig neue größere Rakete entsteht. Die Indizien, die sind konkret: eine Ausschreibung für ein Schweißsystem für 7 Meter Tanks, dazu ein 7,5 Meter großer Edelstahlring für ein, Zitat, wichtiges, aber unbenanntes Modell. Das Ganze liegt in der Klasse von Blue Origins New Glenn. China füllt damit die Lücke in seinem Raketenbaukasten. Unten die schlanken 3,8 Meter Modelle, ganz oben die gewaltigen 10,6 Meter Mondraketen Langer Marsch 9. Dazwischen soll es nun einen 7 Meter Träger geben mit bis zu 25 Tonnen Nutzlast. Gedacht vor allem für Chinas geplante Megakonstellationen. Während China still voranschreitet, rechnet die NASA öffentlich mit ihren Fehlern ab. Ein neuer Bericht des NASA-Generalinspekteurs vom 24. Juni zeigt: bei 4 gestoppten Artemis-Projekten explodieren die Vertragswerte von zusammen 2,8 auf 5,9 Milliarden Dollar. Die Liefertermine, die verschoben sich um bis zu 7 Jahre. Das drastischste Beispiel ist der mobile Startum ML2. Seine Kosten stiegen von 383 Millionen auf rund 1,6 Milliarden Dollar. Also auf mehr als das Vierfache. Das ist der Startum, der praktisch für die große SLS-Variante da wird, die es nie geben wird. Ein anderes dieser gestoppten Projekte kennt ihr schon, das Mondmodul Halo, dessen Stopp wir letzte Woche gemeldet hatten. Auch hier klettern die Kosten von 1,3 auf 1,9 Milliarden Dollar. Die NASA, die verteidigt sich. Die Hochrechnungen beruhen laut NASA-Explorationsdirektorin Lori Glaze auf veralteten Annahmen. Stellungnahmen der betroffenen Konzerne wie Boeing und Northrop Grumman gibt's bislang nicht. Bei allen Problemen in den großen Explorationsprogrammen liefert die NASA auf der Forschungsseite wieder Großes. Das James Webb Weltraumteleskop, das hat den interstellaren Kometen 3I Atlas untersucht und der entpuppt sich als chemisch völlig anders als alles, was wir aus unserem Sonnensystem kennen. Die Ergebnisse, die stehen in dem Fachjournal Nature. Der Komet ist erst der 3. bekannte Besucher von außerhalb unseres Sonnensystems. Er raste auf einer Bahn durch, die ihn nie wieder in unser System zurückbringen wird. Das Spannendste steckt in seiner Zusammensetzung. Webb fand nämlich heraus, dass der Komet rund 30 mal so viel schweren Wasserstoff, also Deuterium, wie in heimischen Kometen hat. Das deutet darauf hin, dass dieser Brocken in einem extrem kalten System entstanden ist, lange bevor unsere Sonne existierte. Wir blicken hier also auf urtümliches Material aus einer fernen, frühen Epoche unserer Galaxie. Es wird darüber diskutiert, dass 3i Atlas 2 bis 3 Mal so alt ist wie unser Sonnensystem. Und wir kennen nun chemische Spuren aus dieser Zeit. Hammer! Ich verneige mich vor den Webforschern von ESA und NASA. Für Boeing gab es diese Woche auch eine seltene gute Nachricht. Boeing hat einen Auftrag über 2 Milliarden Dollar gewonnen. 2 neue Satelliten für das Militärfunknetz MOSE der US Space Force. Bekannt daran, Boeing sticht den Konkurrenten Lockheed Martin aus, der bisher alle 5 MOSE-Satelliten gebaut hat. Ja, stell dir ein Handynetz im All vor, das dann Soldaten, Schiffe und Flugzeuge überall auf der Welt verbindet. Genau das ist MOSE, ein Schmalbandfunknetz, dessen Signal durch Wälder, Städte und schlechtes Wetter dringt. Boeing setzt auf seine bewährte Plattform 702 MP. Die beiden Satelliten, die sollen dann 2031 und 2032 starten und das Netz bis 2035 am Leben halten. Schon zum Vertragsstart hat das Militär 204 Millionen Dollar locker gemacht. Eine Reaktion von Lockheed gibt es bisher nicht. Zum Schluss noch eine Geschichte, die wie aus der Zeit gefallen wirkt und gleichzeitig wegweisend ist. Vergangene Woche flog nämlich eine Lockheed L-1011 TriStar, Baujahr 1974 und nach eigener Angaben die letzte flugfähige ihrer Art, zu den Marshallinseln. Unter dem Rumpf eine Pegasus XL-Rakete, die aus 12.000 Metern abgeworfen wird und dann mit Raketenkraft den Orbit erreicht. Es ist der erste Pegasus-Flug seit 2021 und voraussichtlich dann auch sein letzter überhaupt. Die Pegasus, die war die erste kommerziell entwickelte und gestartete Rakete der Welt. An Bord der Pegasus, da war Link, ein kühlschrankgroßer Service-Roboter der US-Firma Catalyst Space. Sein Auftrag, das NASA-Teleskop SWIFT einfangen und auf eine höhere Orbit boosten. SWIFT ist seit 2004 im All, hat über 1000 Gammablitze beobachtet, aber keinen eigenen Antrieb mehr und sinkt rund 8 Kilometer pro Monat ab. Im Oktober könnte es die kritische 300 Kilometer Marke reißen. Weil das viel schneller erfolgt als erwartet, wurde die Rettungsmission in unter einem Jahr entwickelt und gebaut. Der Start von Link ist jetzt nur der erste Schritt. Ob die Rettung klappt, das zeigt sich erst über Wochen, wenn Link dann an SWIFT andockt und dann boostet. Bei Erfolg wäre es das erste Mal, dass ein kommerzieller Roboter einen Regierungssatelliten einfängt, der dafür ja nie gebaut war. Ja, und damit sind wir schon mittendrin in den Starts der vergangenen Woche. Am vergangenen Dienstag, 23.06., da flog eine Lange Marsch 7A aus Wincheng mit einem geheimen militärischen Satellit aus China. Den Starfall-Start von demselben Dienstag, den haben wir ja vorhin schon ausführlich besprochen. Am vergangenen Donnerstag, 25.06., da brachte eine Falcon 9 von Vandenberg den nächsten Schwung Starlink-Satelliten nach oben. Ja, und am Sonntag jetzt folgt noch eine weitere Mission mit Starlinks von Vandenberg diesmal. Stell dir vor, irgendwann betritt der erste Deutsche oder die erste Deutsche den Mond. Ein Riesenmoment. Und du erfährst zu spät aus der Zeitung, weil du an diesem einen Sonntag vergessen hast, hier auf Abonnieren zu tippen. Ja, das wäre doch bitter. Dabei kostet ein Abo nichts, tut nicht weh und hält dich einfach auf dem Laufenden, wenn es dann im All wieder ernst wird. Also ein Klick und du bist dabei. Wer noch einen Schritt weiter gehen will, als Schutzengel Senkrechtstarter Plus siehst du jede News einen Tag früher als alle anderen und komplett werbefrei. Du findest die Mitgliedschaft dann unten in der Beschreibung. Bevor die ersten Deutschen auf dem Mond stehen, hier erstmal die restliche Meldung der Woche in aller Kürze. Der kanadische Raumfahrtkonzern MDA Space, der kauft den Satellitenbauer Blue Canyon für 620 Millionen Dollar und zwar von Raytheon. Zeitgleich erhält MDA 688 Millionen kanadische Dollar für einen Ersatzsatelliten der Radarsat-Konstellation, deren 3 Satelliten nach 7 Jahren hier ihr Lebensende erreichen. Blue Origin hat die Trümmer der New Glenn-Explosion vollständig vom Startkomplex 36 geräumt. Laut Firmenchef David Limp in nur 9 Tagen. Der Wiederaufbau, der läuft jetzt. Eine offizielle Ursache der Explosion, die fehlt aber weiter. Boeings Raumschiff Starliner fliegt frühestens in einem Jahr wieder und dann ohne Crew. Der letzte Flug 2024 endete mit Triebwerksausfällen. Die Kapsel kehrte dann leer zur Erde zurück. Die Crew musste mit SpaceX zurück. Die deutsche Firma Vioma hat ihren Satelliten Flamingo 1 in Betrieb genommen. Nach eigenen Angaben Europas erstes großes Teleskop zur Überwachung des Orbits. Er fliegt seit Januar in rund 500 Kilometern Höhe und soll Trümmer bis hinab zu 6 Zentimetern erfassen können. Das Wiener Unternehmen R-Space hat mit AT Astra den ersten komplett in Österreich gebauten kommerziellen Satelliten vorgestellt. Starten soll er im Herbst auf dem 3. Flug der ESA Aerospace Spektrum-Rakete, dann vom norwegischen Andoya. Von diesem österreichischen Erstling zu den Raketen, die schon in den nächsten Tagen abheben. Am kommenden Montag, 29.06., da bringt eine Falcon 9 den Radiosatelliten Sirius SXM-11 ins All. Mit einem fast 10 Meter großen Antennenreflektor. Ebenfalls Montag, 29.06. steht der erste vollständige Orbitalstart einer südkoreanischen Militärträgerrakete an, gestartet von See aus. Am kommenden Dienstag, 30.06., da wird es spannend, das chinesische Unternehmen Deep Blue Aerospace testet zum ersten Mal seine Rakete Nebula 1, ein suborbitaler Flug auf dem Weg zur Wiederverwendbarkeit. Am selben Dienstag schickt Rocklab gleich zwei Elektronraketen mit Radarsatelliten für japanische Kunden nach oben. Dazu kommt ein Start einer Smart Dragon 3 aus China. Am kommenden Donnerstag, 2.7., da fliegt voraussichtlich eine Atlas V mit 29 Satelliten für Amazons Konstellation Leo, jener Internetflotte, über die wir schon öfter gesprochen hatten. Dazu die üblichen Routineflüge, zwei Falcon 9 mit Starlinks am Donnerstag und Freitag. Ja, was für eine Woche. Gleich zwei deutsche Raketen stehen kurz vor dem ersten Start in den Orbit und im Juli könnte es soweit sein. SpaceX geheime Starfall-Kapsel ist geflogen. Ob sie halt zurückkommt, das wissen wir bisher nicht. Und Rocklab hat einen Militärsatelliten in nur 16 Stunden nach oben gebracht. Wenn ihr das Thema Socken und Geschenk auch endlich von eurer Liste streichen wollt, mit dem Code senkrechtyoutube20, da gibt es 20% auf eure Bestellung auf snox.com. Code und Link findet ihr auch im gepinnten Kommentar unter dem Video. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass ein Abo da und aktiviere die Glocke, damit du nächsten Sonntag nichts verpasst. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Euer Mo.